ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Wir hören ein Lied vom Chor.
Wenn wir eine Umfrage im Stadtpark hier in Basel irgendwo machen würden, mit der Frage, wer ist Jesus für dich? Ich glaube, dann würden wir ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Die einen würden vielleicht sagen, er war durchaus ein guter Mensch, ethisch, moralisch, korrekt, ein vorbildliches Leben gelebt. Für andere wäre vielleicht schlicht ein Religionsstifter, der einfach neben vielen anderen Religionen uns auch noch eine christliche gespendet hat. Für die Nächsten wäre er vielleicht einfach ein großer Prophet gewesen, schon was Besonderes, dem eine gewisse Achtung, ein gewisser Respekt auch irgendwo gebührt. Wieder andere würden ihn vielleicht eher in die Ecke eines Sozialrevolutionären schieben, um einfach die soziale Gerechtigkeit auch irgendwo in den Griff zu bekommen, für eine bessere Welt zu kämpfen. Und womöglich würden ihn Einzelne auch noch mit Weihnachten, mit Ostern, mit bestimmten Festtagen in Verbindung bringen. Also ich glaube, Meinungen darüber, wer Jesus ist, bekämen wir sehr unterschiedlich. Das gibt es wie Sand am Meer. Und ich glaube deshalb, dass es sehr wichtig ist, dass auch jeder von uns heute Morgen eine klare Antwort darauf geben kann, wer ist Jesus? Das soll auch das Thema heute Morgen sein. Wer ist Jesus für dich? Und was hat das für Auswirkungen auf mein ganz persönliches Leben? Ich bin froh, dass wir in der Bibel so viele Aussagen, so viele Details über diesen Herrn Jesus bekommen, sodass wir nicht irgendwo im Dunkeln herumstochern müssen, sondern wir bekommen hier klare Wahrheiten. In unserem Bibeltext, den wir heute Morgen betrachten wollen, aus Johannes 12, da erleben wir Jesus bei einem ganz besonderen Ereignis, wo auch schon Hartwig darauf hingewiesen hat. Es geht um den Einzug nach Jerusalem. Und wir wollen diese Begebenheit unter dem Aspekt auch betrachten, wie gehen die Menschen damals mit Jesus um? Welche Erwartungen hatten sie an ihn? Warum taten sie dies oder jenes? Wer war Jesus für sie? Und dann auch die Frage, wer ist Jesus für dich und mich? Wir lesen aus Johannes 12, ja, vielleicht schon ab Vers 9. Es gibt uns den Kontext auch noch ein bisschen mehr. Ab Vers 9 bis Vers 18. Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er, also Jesus, dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten. Denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Darum gingen ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Nun war es also endlich so weit hier. Jesus hatte seine Jünger ja schon lange vorbereitet auf dieses Ereignis, auf diesen Gang nach Jerusalem. Er hatte immer wieder betont, dass seine Stunde kommen würde. Und mit den heutigen Versen kommen wir genau in diese Zielgerade hinein, in diese heiße Phase der Passionswoche. Wir befinden uns nur noch wenige Tage, 5 Tage vor dem Passafest. Und deshalb war auch die ganze Stadt in Bewegung. Von überall her waren die Festpilger gekommen aus dem Land und waren nun auf dem Weg nach Jerusalem. Keiner ahnte natürlich im Geringsten, welche weltbewegenden Ereignisse sich hier in den kommenden Tagen abspielen würden. Und dass sie mit dabei sein dürfen. Und auch für den Jünger Johannes, der dieses Evangelium hier geschrieben hat, war diese Zeit durchaus intensiv und wichtig, denn es fällt auf, dass er ab Kapitel 12 eigentlich sehr viel hineinpackt, viele Details in seinen Bericht. Während die ersten 12 Kapitel, nämlich bisher fast 3 Jahre, abgedeckt haben, verwendet er ganze 8 Kapitel für diese wenigen Tage, für diese eine Karwoche, die ja zunächst hier mit dem Einzug Jesu nach Jerusalem beginnt. Und obwohl Jesus noch keine Webseite mit Terminen hatte, wo man nachschauen konnte, wo wird er seine Stationen haben. Er hat es auch nicht über Twitter oder sonstige Medien verbreitet. Hallo, ich werde jetzt nach Jerusalem einziehen. So war es doch so, dass die Menschen es erfahren hatten. Es war plötzlich eine Nachricht in aller Munde. Und das, obwohl noch ein paar Tage vorher, das lesen wir am Ende von Kapitel 11, noch gar nicht ganz klar war, wird Jesus überhaupt zum Passafest kommen? Die obersten Priester waren da noch am Rätseln und am Überlegen, wird er hier auftauchen? Aber jetzt war es klar. Die Buschtrommel hatte auch wieder funktioniert. Jetzt wussten sie es. Ja, Jesus wird auch kommen. Wir erwarten ihn hier in Jerusalem. Und von diesem Jesus hatten die ganzen Festpilger sicherlich schon manches gehört. Jesus war ja jetzt schon eine ganze Zeit durch das Land gezogen, hatte viele Wunder getan. Was war das eigentlich, ja, nun für eine fantastische Gelegenheit, diesen Jesus endlich auch mal zu erleben, ihn hautnah kennenzulernen, wenn er auch hier in dieser Stadt sein würde. Und so bewegten sich die Massen, die jetzt schon in Jerusalem waren, wieder langsam hinaus aus der Stadt, um Jesus zu empfangen, um ihn zu begrüßen und ihm zuzujubeln. Und ich habe mich gefragt, wie kommt die Volksmenge eigentlich dazu, diesem Jesus hier so einen großen Empfang zu bereiten? Wieso war Jesus plötzlich ihr großer Star geworden? Einige Details hier im Text helfen uns da vielleicht weiter zu erkennen, wie sie ihm begegnen und auch mit welchen Handlungen, vielleicht sogar mit welchen Motiven sie das Ganze machen. Wir lesen in Vers 13, sie liefen Jesus entgegen mit Palmzweigen. Sie nahmen die Zweige und gingen ihm entgegen. Ich habe gelesen, dass das Schwenken von Palmzweigen zur Zeit Jesu noch gar nicht so alt war, erst vielleicht 150, 180 Jahre. Und es war vor allem eingesetzt bei Festen, bei großen Umzügen und auch bei militärischen Siegen, wenn man jubelnd wieder nach Hause gekommen ist. Also Palmzweige waren eine Art Zeichen der Freude auch, des Jubels, ein Zeichen der Freiheit und des Sieges. Es war so eine Art Nationalsymbol, das für Israel natürlich auch noch diese inbrünstige Hoffnung mittransportiert hatte. Wir warten auf den Messias. Das ist unsere ganz große Hoffnung. Und diese Sehnsucht nach diesem Erlöser, nach diesem Messias, bringen sie ja auch in ihren Worten zum Ausdruck, wenn sie sagen, Hosianna, Ehre, gepriesen sei dem, der da kommt im Namen des Herrn. Dieses Hosianna heißt übersetzt, Herr, hilf doch. Sie haben hier Hilfe auch von Gott erwartet. Und diese Jubelworte, die sie hier singen und sagen, sind zum Teil auch schon aus Psalmworten entnommen, aus Psalm 118. Das waren Verse, die eigentlich jeder Jude kannte, weil sie es immer wieder gesungen hatten, wenn sie zu den großen Festen nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Der sogenannte Hallel, der Lobpreis aus Psalm 111 bis 118, wurde von der ganzen Gemeinde gesungen, wenn sie sich aufgemacht haben, hinauf nach Jerusalem zu den Festen. Und jetzt war ja eben gerade wieder Passafest und auch sie waren wieder unterwegs. Und deshalb waren ihnen diese Verse so vertraut. Die kannte jeder Jude, der da unterwegs war, vermutlich auswendig. Sie waren ihnen so vertraut und doch bekamen sie plötzlich eine ganz neue Perspektive, diese Verse. Seit Jahren hatten sie das immer wieder gesungen, dass der Messias kommt. Passa, das war auch das Fest messianischer Sehnsucht. Und jetzt plötzlich ist dieser Messias mitten unter ihnen. Die messianische Sehnsucht wird schlagartig zur Wirklichkeit. Vermutlich können wir uns diese Spannung hier auch gar nicht vorstellen, die unter den Zehntausenden von Männern Israels geherrscht haben muss. Wie bei einem Regierungsantritt, auch im Alten Testament, vielleicht bei Salomo ganz ähnlich, haben sie hier ihre Kleider ausgebreitet, den Weg mit Zweigen bestreut und die Hosianna-Rufe wollten gar nicht mehr aufhören. Vermutlich stand auch die römische Eliteeinheit ganz schön unter Strom, als sie das so mitbekommen haben, dass die Juden jetzt sogar Jesus als ihren neuen König gefeiert haben, wie sie hier sagen, der König von Israel. Wow, was würde Herodes dazu sagen, wenn er das mitbekommt? Inzwischen war vielleicht ja die ganze halbe Stadt hier rausgekommen, diesem Jesus entgegen. Es muss eine unglaubliche Atmosphäre hier gewesen sein, als dieser Menschenpulk sich jubelnd, singend und palmwedelnd nach Jerusalem bewegt hat. Und ich weiß natürlich nicht genau, wie der Otto-Normal-Jude in dieser Situation über Jesus dachte. Aber zwei Verse, Verse 17 und 18, ergeben uns doch ein bisschen Hinweis, worum es der Mehrheit vor allem ging. Ein Schlüsselwort steht hier in Vers 18, was uns was Entscheidendes verrät. Es beginnt nämlich hier mit dem Wörtchen darum. Darum ging ihm die Volksmenge entgegen. Warum? Ja, was war denn der Grund? Finden wir einen Vers vorne dran, in Vers 17. Sie hatten von der Auferstehung des Lazarus gehört. Und in Vers 9 haben wir vorher gelesen, inzwischen war nicht nur Jesus der Anziehungsmagnet, sondern durch die Auferstehung des Lazarus war er genauso für die Leute ins Blickfeld gekommen. Sie wollten sehen, wer war das? Was war hier passiert? Also diese Nachricht auch von Lazarus hatte wie eine Bombe hier eingeschlagen und es hat die Leute so ein bisschen in zwei Lager getrennt. Die einen, haben wir gelesen in Vers 11, hatten sich sogar bekehrt. Sie waren umgekehrt und haben angefangen, an Jesus zu glauben. Denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Das war die eine Gruppe. Aber es gab auch noch die anderen, vor allem die obersten Priester. Die kochten innerlich vor Wut, dass jetzt eben nicht nur Jesus die Leute gesammelt hat, sondern auch noch die Nachricht über Lazarus. Wenn man sich mit dieser Gruppe noch mal intensiver befasst, hier den obersten Priestern, dann hätten sie doch eigentlich gar keinen Grund gehabt, sich über das zu beschweren, was Jesus tat. Denn Tote auferwecken war eigentlich eines der eindeutigen Wunder, von dem die Juden wussten, sowas konnte nur der Messias machen. Das kann niemand anders. Das war ein klares Zeichen, wir haben es mit dem wahren Messias zu tun. Nicht mit einem der vielen, die immer wieder mal aufgetreten waren, auch schon damals Leute mit sich gezogen haben, aber die waren genauso schnell wieder in der Versenkung. Nein, jetzt war der wirkliche Messias da. Und spätestens jetzt, anhand auch dieser Zeichen, die Jesus tat, hätten sie doch begreifen müssen, wir haben es hier mit dem zu tun, auf den wir doch schon so lange warten. Auf wen wollten sie noch warten? Jesus erfüllte doch eine alttestamentliche Verheißung nach der anderen. Aber leider ließ sich die fromme Elite hier nicht helfen. Bei ihnen stand die Selbstgerechtigkeit als ein ganz großes Problem im Weg, sich Jesus zu nähern. Jesus führt es selber mal in Matthäus 23 aus, in der Strafrede quasi, gegen die Pharisäer, gegen die Schriftgelehrten, wo er ganz klar ihre Heuchelei, ihre Selbstgerechtigkeit, ihren Stolz brandmarkt und sagt, darum kommt ihr nicht zu mir. Aber umso schöner natürlich, dass es Einzelne gab, Einzelne im Volk, die angefangen haben, an Jesus zu glauben. Aber es waren eben nicht alle. Es gab noch genügend andere Mitläufer, diese dritte Gruppe, die immer noch nicht angefangen hatte zu glauben. Was hinderte sie daran, ebenfalls diesem Jesus Glauben zu schenken? Die Luther 84 übersetzt den Vers 17 hier so schön und sagt, das Volk, das dabei stand, sie rühmten die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörten, er habe dieses Zeichen getan. Das heißt, das Volk rühmte Jesus vor allem wegen dem außergewöhnlichen Wunder. Sie waren beeindruckt von seinen Wunderkräften, aber nicht von Jesus selber. Sie rühmten zwar die Tat, aber nicht den Wundertäter. Sie jubelten vor allem über das, was er kann. Mit ihren Worten, Hosianna, dem Sohn Davids. Und da steckt auch schon ihre Sehnsucht, ihre Erwartung an Jesus drin. Bitte erlöse uns von den Römern, von dieser Unterdrückung. Schenk du uns Freiheit. Die Juden sahen in Jesus vermutlich vor allem einen Befreier, einen Retter, der sie endlich aus dieser Unterdrückung befreien würde, damit sie endlich wieder ein eigenes Volk in Freiheit sein durften. Ja, einen irdischen Messias, das hätten sie gerne von Jesus gehabt. Aber daran, wer Jesus wirklich war, was seine Mission tatsächlich beinhaltete, das schien viele wohl nicht zu interessieren. Und deshalb verwundert es ja auch nicht, dass dieselbe Menge, die hier noch mit Hosianna rufen, den Herrn Jesus nach Jerusalem begleitet hat, dass sie wenige Tage später schon im Chor schreien, kreuzige ihn, weg mit ihm, wir wollen ihn nicht haben. Jesus hatte nicht ihre Erwartungen erfüllt und sie waren enttäuscht. Sie waren enttäuscht von ihm. Denn er verfolgte den Plan seines Vaters im Himmel, nicht den Plan der Menschen. Die Frage an uns an dieser Stelle ist, welche Erwartungen haben wir an Jesus? Was erhoffen wir uns von ihm? Wie schauen unsere Vorstellungen darüber aus, was Jesus in unserem Leben tun soll, wie er bestimmte Dinge handhaben soll? Haben wir vielleicht auch oft unsere eigenen Vorstellungen über ihn, über sein Handeln, über sein Wesen? Womöglich haben wir uns sogar ein ganz eigenes Bild über Jesus zurechtgeschustert im Laufe der Zeit und brauchen Jesus vor allem noch dazu, unsere fromme Mission durchzuführen, unsere Ideen zu verwirklichen mit seinem Segen. Vielleicht ist mal wieder an der Zeit, auch da neu zu fragen, Herr, was ist deine Mission mit mir? Was ist dein Auftrag, den du mir gegeben hast? Was möchtest du, dass ich tun soll für dich und mit dir? Wie möchtest du dich denn in meinem Leben verherrlichen? Wie soll ich denn meine Zeit, mein Geld sinnvoll einsetzen? Wie kann ich meine Kräfte in deine Mission einsetzen? Ich glaube, es lohnt sich hier immer wieder mal selbstkritisch darüber nachzudenken und auch über eine weitere Frage zu reflektieren. Woran bin ich eigentlich mehr interessiert? An dem, was Jesus tut, oder daran, wer Jesus ist? Interessieren uns die Wunder Gottes vielleicht viel mehr als Jesus selber, seine Person, seine Heiligkeit, seine Göttlichkeit? Ich ertappe mich da immer wieder selber dabei, dass ein ganz großes Interesse oft genau den Bereichen gilt in meinem Leben, wo Jesus mir helfen soll, wo er mich segnen soll, wo er mir Angst wegnehmen soll oder Sorgen wegnehmen soll, wo ich seinen Segen brauche, wo ich seine Weisheit brauche, seine Kraft. Und die gibt er mir ja auch gerne. Aber es spiegelt sich dann auch oft in meinem Gebetsleben wider. Wie oft sind denn die Gebete gefüllt genau von solchen Dingen? Herr, bitte hilf mir da und hilf mir dort. Bitte segne hier und segne an der anderen Stelle genauso. Gib mir da die Kraft und lass mich da gelingen haben. Lass mich da nicht allein. Greif doch dort bitte ein. Das sind ja alles gute, alles wichtige Anliegen, die wir Gott bringen dürfen, die wir ihm sagen dürfen, weil er gerne hört und gerne auch antwortet. Aber ich merke, ich wünsche mir an der Stelle mehr von Jesus ergriffen zu sein. Ihn nicht nur als mein Wunscherfüller und Sorgenvertreiber und Angstwegjager zu erleben, sondern als den, der mich ganz erfüllt. Ich möchte noch viel mehr fasziniert sein von ihm selber, von seinem Wesen, von seiner Herrlichkeit. Damit ich seine Größe wieder ganz neu wahrnehme, mich an ihm freue, ja, schon allein daran satt werde, ihn kennenzulernen. Ich wünsche mir da noch viel mehr Jesus-Ähnlichkeit in meinem Leben, dass seine Liebe da mich ganz erfüllen kann, meinen Alltag prägen darf. Und vermutlich bewegt derselbe Wunsch auch viele von euch heute Morgen. Lasst uns deshalb an dieser Stelle nicht müde werden, immer wieder neu darum zu ringen, Jesus ganz ins Zentrum unseres Lebens zu stellen. Ihn eben nicht nur als Problemlöser und Sorgenveränderer zu bestimmten Zeiten anzurufen und den Rest möglichst selber zu machen, sondern ihn dauerhaft in unseren Alltag mit hineinbeziehen. Dauerhaft mit seiner Präsenz zu rechnen. Ja, er ist da. Er lebt in mir. Er möchte morgen mit mir gehen, übermorgen. Er möchte bei der Arbeit mit mir sein, durch die Krankheit mit mir gehen, meine Sorgen mit mir teilen. Aber lasst es uns nicht vergessen, dass er tatsächlich da ist, mitten in meinem Alltag. Und hier brauchen wir uns auch gegenseitig. Hier brauchen wir die Korrektur, die Ermahnung, die Ermutigung, dass wir uns immer wieder darauf ausrichten. Hast du das noch im Blick? Wo haben wir das aus den Augen verloren, worum es wirklich geht? Wo sind wir zu stark mit der eigenen Mission unterwegs und haben Gottes Mission aus den Augen verloren? Ich glaube, die Gemeinschaft der Heiligen, und deshalb treffen wir uns ja auch heute Morgen hier, ist was ganz Besonderes, was ganz Schönes, wieder neu zu sehen, ja, dieser Herr, er geht uns voran, er will uns mitnehmen, er will uns Kraft geben für die neue Woche, für die nächste Zeit. Lasst ihn uns vor Augen haben. Wir kommen nochmal zurück zum Text und denken nochmal über eine weitere Frage nach. Die Frage, wie geht eigentlich Jesus mit dem Ganzen um? Wie begegnet er diesem ganzen Trubel, der ihm da entgegengebracht wird? Was hat er dazu zu sagen? Es ist interessant, dass Jesus an dieser Stelle alles kommentarlos über sich ergehen lässt. Er widerspricht dem Gesagten nicht, den Hosianna-Rufen sagt er nicht, sie sollen still sein. Er wehrt ihnen nicht, dass sie mit Palmzweigen den Weg auslegen. Nein, im Gegenteil, er nimmt diese Huldigung an, die ihm zukommt. Und er nutzt quasi die Anwesenheit der großen Menschenmenge am Passafest, um sich nun als wahrer König zu zeigen. Und zwar als der König, der bereits in Sacharja 9, Vers 9 angekündigt wird. Da wird schon von diesem großen König berichtet, der eines Tages kommen wird. Sacharja 9, Vers 9, da heißt es: Frohlocke, Seher, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Interessant ist hier übrigens zu sehen, Johannes zitiert nur einen Teil dieses Verses, der mit dem Einzug Jesu eben direkt in Verbindung steht. Andere Details, die entweder auf Golgatha oder noch in die weitere Zukunft blicken, lässt er hier weg und fokussiert hier einfach dieses Ereignis. Johannes 12, Vers 15, fürchte dich nicht, Tochter Zion, sieh, dein König kommt, sitzend auf einem Füllen der Eselin. Genau dieser Vers hatte sich vor ihren Augen hier erfüllt. Jesus war auf einem Eselsfüllen nach Jerusalem eingezogen. Und die Tochter Zion steht hier sicherlich sinnbildlich für Jerusalem. Für sie war Rettung gekommen. Jesus war ja wirklich der König Israels und kam im Namen des Herrn. Daher haben die Leute inhaltlich auch nichts Falsches über ihn gesagt. Allerdings einige Zeit vorher, in Johannes 6 oder auch andere Stellen, da hat Jesus es noch abgelehnt, zum König gemacht zu werden, als König hochgehoben zu werden. Denn damals war die Zeit noch nicht gekommen. Jetzt aber war die Zeit gekommen, wo er deutlich machte, ich bin gekommen, auch als König und Messias. Ein König allerdings, der durchaus außergewöhnlich war. Denn das Reiten auf einem Esel, das passte eigentlich überhaupt nicht in diesen ganzen feierlichen Anlass, der hier beschrieben wird. Kein anderer König war jemals auf einem Esel bei seiner Amtseinführung geritten. Nein, erst recht nicht auf so einem unerfahrenen Jungtier, ein Eselsfüllen, haben wir gelesen. Nein, Könige, die kamen stets auf dem hohen Ross daher, auf prächtig geschmückten Pferden. Jesus dagegen, er ritt weder auf einem Pferd. Er hatte auch gar kein Schwert oder Ähnliches dabei, nicht mal eine Krone. Er kam auch in keinem Kriegswagen. Nein, das Reiten Jesu auf dem Esel, es war auch ein Stück weit ein Symbol des Friedens und der Demut. Damit machte er deutlich, was für ein demütiger König er war, der insbesondere keine politischen Ambitionen hier hatte. Und damit stand er natürlich im krassen Gegensatz zur Erwartungshaltung der damaligen Menschen. Sie hatten sich ihren Messias völlig anders vorgestellt, hatten ein ganz anderes Bild, was der Messias leisten müsste und was er ihnen bringen sollte. Also Jesus gab hier dem Messiastum einen ganz anderen Inhalt. Denn mit seinem Einzug nach Jerusalem bestieg er nicht den Thron seines Reiches. Klammer auf, noch nicht. Das wird noch kommen. Sondern er ging auf den Thron seines Kreuzes zu. Dafür war er nach Zion gekommen. Nicht in erster Linie, um gefeiert und bejubelt zu werden, sondern um zu leiden, um zu sterben und durch seine Auferstehung das Reich Gottes auch für die Nationen aufzuschließen. Nun war es möglich, dass die ganze Welt Rettung erfahren konnte. Jesus sagt in Lukas 19, Vers 10 so schön, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war seine Mission. Dafür ist er auf die Erde gekommen. Es war sein Auftrag, seine Leidenschaft, Menschen zu retten, die verloren sind. Menschen zu helfen, herauszukommen aus der Hoffnungslosigkeit. Und mancher fragt sich vielleicht heutzutage, auch gerade in unserem Wohlstandsland, warum sollten die Menschen überhaupt verloren sein? Wenn man so unsere Nachbarn oder Arbeitskollegen anschaut, dann sehen die nicht unbedingt so arg verloren aus. Sie sind eigentlich ziemlich zufrieden. Sie sind erfolgreich, sie stehen mitten im Leben. Wieso spricht hier Jesus überhaupt von Verlorenheit? Und wovon müssen wir heute noch gerettet werden? Paulus spricht es mal im Römerbrief sehr schön an, in Römer 3, Vers 23, wo er genau das Hauptproblem auf den Punkt bringt und sagt, die verloren gegangene Herrlichkeit, in der Gott uns geschaffen hatte, das ist das Hauptproblem der Menschen. Wir haben die Beziehung zu Gott verloren, sie ist unterbrochen weil der Mensch lieber die Sünde gewählt hat, das Ego, die Selbstgerechtigkeit, anstatt Gott treu zu bleiben. Und dieses Problem der Sünde, es hatte nicht nur Adam und Eva am Anfang, das klebt uns heute noch an. Jeden von uns, führt dann Paulus ganz schön weiter aus, dieser sündige Zustand, den bezeichnet die Bibel eben als Verlorenheit, als Getrenntsein von Gott. Und das hat Gott so sehr geschmerzt und deshalb lesen wir so viele Stellen, dass Gott dieses Problem ändern wollte. Deshalb hat er seinen Sohn gesandt in diese Welt, wie Johannes 3, Vers 16 so schön sagt, aus Liebe wurde Jesus zu uns geschickt, um Rettung aus dieser Verlorenheit erfahren zu können. Das Einzige, was wir tun müssen, ist daran zu glauben, die eigene Verlorenheit anzuerkennen und diesen Jesus als Herrn, als Retter, als Messias anzuerkennen. So wie es ja auch einige Juden hier in unserem Text getan haben. Die Bibel nennt diesen Schritt Umkehr, Bekehrung. Das heißt, wir wenden uns ab von unserem sündigen, falschen Weg bisher und kehren zurück in die Gottesbeziehung, in die Gott uns eigentlich von Anfang an bestimmt hatte. Zurück in die Herrlichkeit, die uns verloren gegangen war. Und dieses Zurückkehren in die Herrlichkeit, in die Nähe Gottes, das ist auch nichts Einmaliges. Es beginnt wohl mit etwas Einmaligem, mit der Bekehrung, aber es hört nicht auf. Wir sind immer noch verfolgt von der Sünde. Wir müssen immer wieder neu umkehren. Wir müssen immer wieder neu diese Gegenwart Gottes suchen. Und das Schöne dabei, Gott lädt uns ein. Er wirft uns nicht hinaus. Er sagt, ich stehe da und warte, dass ihr wieder kommt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Seine Gnade, sie ist jeden Morgen neu. Und wir dürfen täglich mit Hosianna rufen, den Tag beginnen, zu Hause für uns. Wir dürfen den König der Herrlichkeit in unseren Alltag mit hineinnehmen, da, wo wir stehen, da, wo wir arbeiten, leben und wohnen. Wer ist Jesus für dich? Mit dieser Frage sind wir vorhin gestartet und wir haben gesehen, welche drei Möglichkeiten es auch hier in dieser Geschichte gab, mit Jesus umzugehen. Für einige Juden war Jesus der Schlüssel zum wahren Leben. Sie erkannten ihn als den wahren Retter und Messias. Für die fromme Elite wurde Jesus durch die Wunder und den jubelnden Empfang nur einmal mehr zum Stein des Anstoßes, den sie mit aller Kraft loswerden wollten. Für Jesus war in ihrem Leben kein Platz übrig. Und dann war da noch der Rest der Volksmenge, die zwar fleißig auch mitgejubelt hatten, beim Einzug für Jesus, bei der Kreuzigung schon wieder gegen Jesus. Für sie wäre Jesus gerne mehr geworden. Doch sie interessierten sich mehr für seine Wunder als für Jesus selber. Jesu Hilfe für ihre irdischen Sorgen und Nöte, ja, das hätten sie gerne in Anspruch genommen. Aber Jesus wollte ja nicht nur ihr äußerer König, sondern auch ihr Herzenskönig werden. Wir sehen also, wie wir zu Jesus stehen, hängt eng zusammen auch mit den Erwartungen, die wir an Jesus haben. Es zählt nicht zuerst, was Jesus tut in unserem Leben, sondern wer Jesus für mich ganz persönlich sein darf. Amen. Wir neigen uns noch zum Gebet. Herr Jesus, du bist gekommen als dieser König der Herrlichkeit. Ich danke dir, dass du dich erniedrigt hast, dass du ja dieser demütige König geworden bist. Völlig anders, als es sich Menschen vorgestellt haben, ja, die in erster Linie auch eine politische Revolution gerne gehabt hätten. Aber du wolltest zunächst Herzen verändern. Du wolltest König der Herzen, König des Lebens werden. Und ich danke dir, dass einige auch erkannt haben, dass sie umgekehrt sind zu dir. Und danke, dass es auch heute noch genauso gilt. Du möchtest unser Herz erreichen. Du möchtest uns aus der Verlorenheit herausführen. Danke, dass dieses Angebot immer noch gilt. Es steht unverändert da. Und wir dürfen uns dir nahen, immer wieder neu. Wir dürfen deine Herrlichkeit sehen. Und ich wünsche mir das so sehr, Herr Jesus, dass du uns immer größer, immer wichtiger wirst, auch in unserem Leben, dass wir eine richtige Sicht von dir bekommen, wer du wirklich bist und ja, wer du sein möchtest, was du mit uns vorhast. Hilf, dass wir das auch immer wieder neu abgleichen und sortieren, was du mit unserem Leben vorhast, welche Mission du mit uns voranbringen willst, dass wir damit unterwegs sind und dass wir ja, dich in alle Bereiche des Lebens mit hineinnehmen. Danke für deine große Liebe zu uns. Amen.